Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
Howdy.
Howdy.
Hallo an alle Cowboys und Cowgirls, an alle Pilger und Pioniere, an alle Gringos und Greenhorns, die sich hier in unser kleines Nest im Internet verirrt haben. Willkommen bei Western Unchained. Ich bin der Sibi.
Und ich bin der Jörg.
Und heute kommen wir mal wieder einem Hörer-Request nach, der sich etwas gewünscht hat. Ein Thema, das wir in mehreren Folgen schon immer wieder mal so ein bisschen am Rande spielen hatten. Wir reden über einen Gesetzeshüter oder eine Gattung von Gesetzeshüter, die synonym geworden sind für eine gesamte Berufsgruppe, wenn man so will. Wir reden über den Wildwest-Vorläufer des amerikanischen Geheimdienstes, ob es jetzt Secret Service ist oder auch des CIA, wenn man so will, auch der Vorläufer des FBI. Einem Mann und sein Unternehmen, die eine ganze Art von Fahndung und Ermittlung eigentlich geprägt haben und auf breiter Ebene erfolgreich umgesetzt haben. Und ein Mann, der heute eigentlich sehr, oder ein Name, der bei allem, was ich jetzt beschrieben habe, heute doch eigentlich irgendwo schon fast wieder einen zweifelhaften Ruf genießt.
So will.
Einen Namen und eine Gruppierung, die bekannt geworden sind für sowohl unglaubliche, wagemutige Ermittlungsergebnisse, das Ergreifen von und Jagen von Verbrechern, aber auch, naja, nicht ganz zu Unrecht, des Vigilantentums oder sogar des Terrorismus beschuldigt worden sind, dass sogar irgendwann die Regierung eingreifen musste und ein Gesetz erlassen musste, das sich ganz dediziert das Anti-Diese-Gruppe-Gesetz nennt. Ganz offiziell. Mhm. Dass es der Regierung verbietet, diese Gruppierung offiziell in irgendeiner Form zu beschäftigen. Aber dazu kommen wir noch später. Wir reden über die Pinkerton Detective Agency oder wie sie eigentlich im Volksmund besser bekannt sind, einfach nur die Pinkertons.
Ja.
Und gleich mal so in den Raum gestellt. Jörg, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt bei Pinkerton?
Detektivarbeit. Also eigentlich eher so Polizeiarbeit.
Ja.
Also Verbrecher jagen, Verbrecher finden, Kopfgeld. Mir persönlich kommen noch ein paar andere Dinge in den Sinn. Ich möchte eine Sache, die du nicht erwähnt hast, einwerfen: Streikbrecher.
Ja, genau. Und wenn wir von den Pinkertons reden, fangen wir natürlich ganz am Anfang an. Und am Anfang der Pinkerton Detective Agency oder der richtige Name, der Pinkerton National Detective Agency, steht am Anfang ein Mann. Ein Mann, der seinem Namen diesem Unternehmen gegeben hat, die dann letztlich Pinkerton synonym für Detektiv werden ließ. Und der auch einen Beinamen bekommen hat, The Eye. Und der damit auch den Begriff Private Eye für Private Investigator und Privatdetektiv im Endeffekt geprägt hat.
Und, kleines Detail, ein Mann, der vor genau 140 Jahren gestorben ist.
Stimmt.
1. Juli 1884.
Ziemlich genau, ja. Stimmt. Reden wir nicht länger um den heißen Brei. Die Pinkerton National Detective Agency beginnt mit Alan Pinkerton. Alan Pinkerton ist nicht in den Vereinigten Staaten geboren. Geboren wurde Alan Pinkerton im August 1819 in Schottland, genau genommen in Glasgow. Sohn eines Polizisten mag vielleicht ein bisschen so seine spätere Entwicklung geprägt haben. Er selber war der zweite überlebende Sohn von William Pinkerton und Isabel McQueen und war erstmal gelernter Fassbinder.
Mhm.
Ordentlicher Beruf.
Ja.
Lustigerweise, als er 21 war, Alan Pinkerton ist 1842 zusammen mit seinem Bruder in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Der Grund dafür war, der junge Alan Pinkerton war ein Chartist. Sagt dir der Begriff was, Jörg?
Ja, die Scottish Chartist Movement war ein Ding im 19. Jahrhundert in Schottland.
Genau.
Das war eine Arbeiterbewegung, die politische Reformen im Vereinigten Königreich anstreben wollten.
Richtig. Die Charter Movement wollte für mehr Rechte von Arbeitern, gerade im Zuge der rapide zunehmenden Industrialisierung, eintreten. Sie wollten allgemeines Wahlrecht für alle, unabhängig von Grundbesitz und dergleichen. Und ja, vor allem mehr Schutz und Rechte für Arbeiter. Das ist halt, das ist interessant, wenn wir uns die spätere Entwicklung der Pinkertons noch ansehen unter dem
Aspekt. Oh ja, oh ja. Denn eigentlich hat die Pinkerton-Detektei auch durchaus aktiv dagegen gearbeitet.
Aber nichtsdestoweniger, also im Alter von 21 Jahren, im Jahr 1842, wandert Alan Pinkerton in die Vereinigten Staaten aus. Wahrscheinlich, weil im Jahr 1842 eines der großen Jahre der Charter Movement war, mit sehr großen Streikwellen, die das ganze Land ergriffen haben, die auch sehr brutal von der Regierung niedergeschlagen wurden. Es wurden zahlreiche Verhaftungen durchgeführt. Und entweder war er desillusioniert mit der Bewegung oder aber, gibt es sehr viele Biografen, die das vermuten, er hatte Befürchtungen, selber in irgendeiner Form eingesperrt oder zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und deswegen zog er es vor, in die Vereinigten Staaten auszuwandern.
Mhm. Ja, ist ja ein gängiges Schema, ne? Wenn du Probleme in der alten Welt hast, wanderst du einfach mal aus in die USA.
Wenn du von der alten Welt desillusioniert bist oder Probleme hast oder dergleichen, geh in die neue Welt und mache da einen Neuanfang. Und das macht er dann auch erst einmal, beziehungsweise er fängt erstmal mit etwas an, das er kennt. Er geht nach Chicago, zu dem Zeitpunkt die etwa 100.000 Einwohner und die zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Und im Laufe der nächsten Jahrzehnte eine der am schnellsten wachsenden Städte weltweit. Also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sollte Chicago bereits über 1 Million Einwohner haben. Mhm. Und dort macht er mit dem weiter, was er erstmal kennt. Er wird Fassbinder.
Übrigens, kleiner Einwurf, Chicago ist heute die drittgrößte Stadt der USA immer noch.
Ja, die hatte zwischenzeitlich Mitte des 20. Jahrhunderts sehr gelitten. Wenn man heute Chicago kennt, dann kennt man das als diesen Sumpf des Verbrechens. Ja, ich meine Al Capone und dergleichen. Und wir haben es in anderen Folgen auch schon gehabt, auch im 19. Jahrhundert war Chicago nicht unbedingt eine Stadt, die im Ruf stand, sehr viel Verbrechen zu beherbergen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass 1840, 1850 rum hatte Chicago bereits eine 6-stellige Einwohnerzahl, aber keine nennenswerte Polizeikraft. Also im Jahr 1850 mit über 100.000 Einwohnern gibt es gerade mal 12 organisierte Polizisten in Chicago. Mhm. So über den Daumen gepeilt. Das wird wahrscheinlich für die weitere Entwicklung von Alan Pinkerton auch eine größere Rolle spielen. Aber zunächst einmal, er ist erstmal als Fassbinder beschäftigt. Und offenbar macht er seine Arbeit sehr gut. Er steht wohl in dem Ruf, sehr gute Produkte zu produzieren. Weswegen in ihm dann irgendwann der Wunsch wächst, also so um die 30 ist, sich selbstständig zu machen und quasi nicht für jemanden anderen zu arbeiten, sondern sich seine eigene Region zu suchen und dort eigenmächtig Fässer zu produzieren. Mhm. Und deswegen zieht er 1849 in eine Township, also eine so lose organisierten Bezirk namens Dundee, wo er sich als Fassbinder selbstständig machen will.
Passt hier für einen Schotten ganz gut, ins Township Dundee zu ziehen.
Der Name kommt wahrscheinlich daher, weil sich vermutlich sehr viele Schotten angesiedelt haben in dieser Region. Und man hat es ja sehr häufig bei großen Immigrationsgeschichten, gerade in den Vereinigten Staaten, neue Immigranten lassen sich in der Regel da nieder, wo bereits Landsmänner, ehemalige Landsmänner, sich niedergelassen haben. Dundee ist ungefähr 40 Meilen nordwestlich von Chicago und grenzt bereits an das Gebiet an, das so als die Plains oder die Prärie bekannt wird. Und wenn Chicago als ein unorganisierter Moloch des Verbrechens gilt, geht es erst Richtung Prärie erst so richtig los. Also das ist No Man's Land. Wie gesagt, der gute Alan Pinkerton ist Fassbinder, produziert offenbar auch gute Ware von guter Qualität und kommt irgendwann auf die Idee, naja gut, als Fassbinder ist man ja auch auf Produkte anderer angewiesen. Um zum Beispiel die Eisenringe, die Eisenbänder zu produzieren, braucht es sogenannte Fassdauben, also ordentliche dicke Baumstämme, um die man die Metallbänder drumwickeln kann, die dann später die Fässer zusammenhalten. Und er kommt auf die Idee, also diese Baumstämme muss er ja eigentlich von einem Holzfäller oder einem Zimmermann sich organisieren, und er kommt auf die Idee, tut einfach den Mittelmann ausschalten, er sucht sich seine eigene Quelle. Und da stößt er dann eines Tages auf eine kleine Insel inmitten eines Flusses, dem Fox River, in dieser Township Dundee, wo er eben meint, vielleicht könnte er da ein paar gute Baumstämme finden für seine Zwecke. Was er stattdessen findet, ist Spuren, dass hier offenbar Leute nachts sich rumtreiben und ein Lager aufschlagen. Tagsüber ist die Insel verwaist, aber nachts scheinen sich dort regelmäßig Leute aufzuhalten. Mhm. Nun gibt es in der Region, im westlichen Illinois und wenn man weitergeht, Idaho, das heutige Idaho, Iowa, einen lose organisierten Haufen an verschiedenen Outlaws, die gemeinhin als die Banditti of the Prairie, also als die Banditen der Prärie oder auch gerne auch als die Piraten der Prärie bezeichnet werden. In den 1840ern sind die, es ist kein, nicht sowas wie eine Mafia und auch nicht einmal, das ist eine richtig organisierte Bande, eher so ein lose zusammenhängende Klüngel an verschiedenen Outlaws, die sich halt gegenseitig decken und mal bei der einen Nummer mitmachen und mal bei der anderen und dergleichen. Alan Pinkerton ist sich dieses Umstands auch sehr bewusst und er hat auch gehört, dass in dieser Gegend vor allem Geldfälscher ihr Unwesen treiben. Geldfälschen ist gerade in den 1840er, 1850er Jahren ein Riesenproblem. Es gibt noch keine richtig organisierte Zentralbank, die Banknoten ausgeben würde. Jede Bank stellt mehr oder weniger ihre eigenen Geldscheine aus, die so als quasi als Gegenwert und Gegenleistung dienen, als Zusicherung, dass sie quasi für den Gegenwert dieses Geldscheins eine bestimmte Summe an Hartgeld auszahlen, meistens Gold, Dollar.
Das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Also es steht auf den ersten US-Dollar-Geldscheinen drauf, für diesen Schein kann man bei der jeweiligen Bank so und so viel Silberdollar oder Golddollar eintauschen.
Ja.
Aber vielleicht machen wir mal eine eigene Folge über den Dollar.
Ja.
Das ist nämlich, glaube ich, auch interessant.
Das könnte durchaus auch interessant sein. Wenn ihr daran Interesse habt, Leute, schreibt uns, dann gehen wir das auf jeden Fall mal an. Und auch Münzen werden gerne gefälscht. Ich meine, so, das geht ja bis ins alte Rom zurück. Wenn Goldmünzen gefälscht werden, nimmt man den Goldanteil raus, schmilzt die irgendwie mit Blei oder etwas ähnlich dichten und schweren zusammen und prägt sie mit der gefälschten Prägung und bringt sie dann im Umlauf. Jetzt macht Alan Pinkerton bei dieser Entdeckung etwas, das vielleicht nicht unbedingt die erste Reaktion des normalen Mannes wäre. Konfrontiert mit einem Lager von mutmaßlichen Banditen. Er geht nicht sofort zum Sheriff. Er verdünnisiert sich aber auch nicht und sucht das Weite und versucht die Sache zu vergessen. Sondern stattdessen beschließt er, dieses mutmaßliche Lager zu observieren. Er nutzt also seine Zeit, sucht sich ein gutes Versteck und beobachtet über mehrere Tage hinweg diese Insel. Und tatsächlich kann er dann feststellen, es kommen zu bestimmten Zeitpunkten regelmäßig eine gewisse Anzahl an Leuten. Er merkt sich genau, wer kommt. Er merkt sich genau, mit was für Pferden sie kommen. Er merkt sich genau, welche Routen sie nehmen. Und er versucht auch möglichst genau ihre Gespräche zu belauschen. Und erst als er genügend Informationen gesammelt hat und genau einschätzen kann, wie viele Leute das sind und was sie machen und er sich auch hundertprozentig sicher ist, ja, das sind die Geldfälscher, die hier in der Gegend gesucht werden, erst dann geht er mit seinen gesammelten Informationen zum Sheriff. Er überredet den Sheriff, mit ihm dann nochmal zu so einer weiteren Nacht zur Observierung rauszureiten und tatsächlich können sie dann auf Basis dessen einfach nur gründlich observiert und beobachtet, die Geldfälscher dingfest machen. Und den gesamten Geldfälscherring, der diese Gegend seit Monaten geplagt hat, zu sprengen. Mit Ausnahme einer Person, der Rädelsführer, kann entwischen. Aber weil Alan Pinkerton ganz akribisch Informationen gesammelt hat, mit wem die Leute geredet haben, welche Routen sie genommen haben und dergleichen, gelingt es ihm tatsächlich, innerhalb weniger Monate diesen Rädelsführer dann auch ausfindig zu machen. Und ebenfalls zu verhaften und dem Sheriff vorzuführen. Auf Basis dieses Erfolgs wird Alan Pinkerton 1850, also eigentlich nahezu umgehend, zum Deputy Sheriff des Kane County, also dieser Gegend in Illinois, berufen. Wo er sich dann auch prompt einen Namen macht, weil er hat offenbar Gefallen an dem gefunden, was er da getan hat mit dem Geldfälscherring und wendet jetzt seine Methoden an, um Pferdediebe ausfindig zu machen. Statt also wie die meisten Sheriffs in dieser Zeit, die darauf angewiesen sind, die Leute in flagranti zu erwischen beim Diebstahl selber oder darauf angewiesen sind, dass halt wirklich der ganz eindeutig festgestellt werden kann oder in flagranti dabei erwischt wird, wie er das Pferd gerade irgendwo vorführt. Und naja, ist ja auch eine Zeit mit gefälschten Brandzeichen und dergleichen. Wendet er auch wiederum hier die Methodologie an, wie er bei den Geldfälschern angewendet hat. Er spricht mit Leuten, er beobachtet die üblichen Routen, setzt darauf, dass ein Pferdedieb möglicherweise nicht nur ein Gelegenheitsdieb ist, sondern Wiederholungstäter. Beobachtet also nächtens die Corrals, die Pferdeställe, und kann auf die Art und Weise tatsächlich im Laufe der nächsten Monate einen regelrechten Pferdedieb-Ring identifizieren und ausheben. Mhm. Das macht ihn natürlich in ganz Illinois berühmt. Und 1850, dann auch wiederum ganz, ganz unmittelbar danach, wird er dann auch in Chicago ganz offiziell zu einem Police Detective ernannt. Mhm. Der erste Police Detective, den Chicago hat, also der erste Ermittler, der erste polizeiliche Ermittler, den Chicago je hatte. Wohlgemerkt, 1850 hat die Police Force, also die Polizei von Chicago, gerade mal 12 Mitarbeiter. Und wir haben es in der Folge mit Joshua Norton, hatten wir es zum Beispiel mit San Francisco schon mal angesprochen. In der Zeit haben viele, auch der ganz großen Städte, keine richtige zentrale Polizei. Das waren mehr so Nachbarschaftshilfen oder private Initiativen, die quasi Sicherheit als Sicherheitsdienst fungiert haben. Nichtsdestoweniger, Alan Pinkerton erkennt hier eine große Chance, gerade in einer Stadt wie Chicago, die für viel Verbrechen eigentlich im Rest des Landes berüchtigt ist geradezu. Er lernt einen Anwalt kennen namens Edward Rucker und schließt sich mit ihm zusammen und gründet die private Northwestern Police Agency, also seine eigene Polizeiagentur, die Polizisten als Sicherheitskräfte beschäftigt, um ja, zum Personen- oder Eigentumsschutz zu dienen oder eben auch Ermittlungen durchzuführen. Diese Northwestern Police Agency hat erstmal relativ wenig Erfolg, bis eine zweite Person die Bühne betritt, die interessanterweise in dieser Geschichte, in der Geschichte der Pinkerton Detective Agencies relativ selten erwähnt wird, wie ich festgestellt habe, selbst auf Wikipedia nicht. Mhm. Denn, wie bereits erwähnt, Alan Pinkerton hatte noch einen älteren Bruder namens Robert. Mhm. Robert Pinkerton war ebenfalls in die Vereinigten Staaten ausgewandert, wie bereits erwähnt. Und er war als Dienstleister, beziehungsweise als Auftragnehmer, man sagt immer gern Contractor, für eine größere Eisenbahngesellschaft tätig. Mhm. Und hatte zu diesen, die in erster Linie ja, eben Dienstleistungen, Personal rekrutiert hat, Kontakte zu Warenlieferungen hergestellt hat. Und der diese Kontakte zur Eisenbahn dann aber auch nutzen konnte, um Verbindungen zur Wells Fargo Company zu knüpfen, die in der Zeit ja in erster Linie für die großen Postkutschen und die großen Kutschrouten durch das Land bekannt war und auch heute noch bekannt für Geldtransfer und dergleichen ist.
Ja, Wells Fargo ist auch ein Name, der einem so ein bisschen im Ohr klingelt. Mhm. Nicht allein deswegen, weil es einen Film drüber gibt.
Oder mit unter anderem. Und die Firma gibt es ja auch heute noch. Und ja. Robert Pinkerton nutzt diese Kontakte, um als Dienstleister und Personenrekrutierer auch unter anderem Stagecoach Guards, also Wachen für die Postkutschen der Wells and Fargo Company zu rekrutieren und abzustellen. Er gründet dafür 1843 bereits eine Firma mit dem Namen Pinkerton & Co. Mhm. Die Partnerschaft zwischen Alan Pinkerton und Edward Rucker löste sich bereits 1851 auf, wohl auch wegen unterschiedlicher Auffassungen der Art der Arbeit. Und als sich die Northwestern Police Agency auflöst, schließt sich Alan Pinkerton mit seinem Bruder und der bereits etablierten Pinkerton & Company zusammen, verlegt deren Hauptsitz nach Chicago und gründet eine neue Firma. Oder wandelt Pinkerton Company in eine neue Firma um. Und das ist die Pinkerton National Detective Agency. Diese neue Firma übt mehrere Funktionen aus. Sie ist unter anderem als Kopfgeldjäger tätig. Sie stellt bewaffnete Wachen für Fabriken, für Geldtransporte oder ähnliches ab. Aber führt auch auf Wunsch Ermittlungsarbeiten durch. Mhm. Sie ist damit nicht die erste Detektei in dem Sinne. Es gibt zu dem Zeitpunkt durchaus auch andere Firmen, die ähnliche Dienstleistungen, wenn man es so will, anbieten. Meistens eben anstelle einer ordentlichen städtischen Polizei, wenn sie nicht existiert. Der Unterschied, den die Pinkerton National Detective Agency einführt, ist, sie haben fixe Raten. Also während andere Detekteien meistens eher schlechten Ruf haben und oft eher in dem Verdacht stehen, mit den Verbrechern, die sie eigentlich entdecken sollen, unter einer Decke zu stecken sozusagen, oder man nie so richtig weiß, was das am Ende kosten wird, die zu beauftragen, setzt die Pinkerton Agency für ihre Dienstleistungen feste Beträge fest. Also wenn du einen Pinkerton beschäftigst, dann weißt du, ja, woran du bist im Endeffekt. Da hilft es auch, dass Alan Pinkerton in Chicago selbst einfach einen bereits extrem guten Ruf genoss als ein hervorragender Ermittler. Ja, der Vorteil übrigens, dass sich Alan Pinkerton mit seinem Bruder zusammengetan hat, war, weil der Bruder ja bereits Kontakte zu Wells and Fargo und zu diversen Eisenbahnen hatten und so konnte jetzt Alan Pinkerton direkt seine Detektive auch direkt mit der Eisenbahn und dergleichen verknüpfen, was später auch eine große Rolle spielen sollte. Die Pinkerton National Detective Agency hat ein großes Logo auf ihrem Firmensitz prangen irgendwann, das ein ganz großes Auge darstellt. Deswegen erhält Alan Pinkerton oft in der Presse den Namen The Eye, worauf dann eben der Private Eye oder das Private Investigator sich herleitet oder zurückgeführt wird immer gern. Was die Pinkerton Agency auch auszeichnet für die 1850er Jahre, und das ist tatsächlich wirklich enorm, Alan Pinkerton beschäftigt nicht nur weiße Männer. Er beschäftigt auch Afroamerikaner, er beschäftigt auch Frauen und er beschäftigt auch afroamerikanische Frauen, muss man dazu sagen.
Ja, okay.
Was für die Zeit nicht selbstverständlich ist, aber bereits im Jahr 1856 stellt er mit Kate Vaughan den ersten weiblichen Pinkerton-Detective ein. Wohlgemerkt nicht als Schreibkraft oder dergleichen, wie man es jetzt erwarten würde. Nein, sie ist ein Pinkerton-Agent. Wie Alan Pinkerton in seiner eigenen Biografie schreibt, war es einfach so, die ist eines Tages einfach von der Straße in sein Büro gekommen und hat sich unaufgefordert um einen Job beworben und hat ihm brühwarm dargelegt, als Frau kann sie einfach an Orte hingehen, wo man als weißer Mann nie hinkommt.
Ja, das stimmt.
Und sie hat wohl mit ihrem Gespräch Alan Pinkerton so sehr beeindruckt, dass er sie auf dem Fleck weg engagiert hat. Und sie würde auch die nächsten 12 Jahre bei der Pinkerton Detective Agency tätig sein. Würde auch größere Rollen dort durchführen. Da komme ich noch drauf. Aber Alan Pinkerton schien sowieso sehr, mag vielleicht mit seiner Vergangenheit als Chartist zusammengehängt haben, aber er war sowieso eher jemand, der für die Zeit sehr auf Gleichberechtigung gesetzt hat. Schreibt er zumindest in seiner Biografie, und einige spätere Biografen haben das wohl bestätigt, in den 1840ern und auch in den 1850er Jahren als Teil der Underground Railroad auch tätig. Wir hatten das erwähnt, also die Underground Railroad war in einer Zeit, wo in manchen Staaten der Vereinigten Staaten noch die Sklaverei allgegenwärtig war, damit beschäftigt, Sklaven zu befreien und auf Umwege in entweder Staaten, die Sklaverei abgeschafft haben, oder nach oben nach Kanada, wo auch keine Sklaverei mehr existierte, zu schleusen. Der Familiensitz von Alan Pinkerton soll als eine dieser Zufluchten gedient haben, wo Sklaven auf dem Weg der Underground Railroad Richtung Kanada untertauchen konnten.
Ja, Dundee war wohl generell eins der letzten Zufluchtsorte der Underground Railroad.
Ja, weil von dort aus konnte man dann über die Great Lakes Richtung Kanada sich absetzen. Oder die Landgrenze war auch nicht allzu weit fern. Wie gesagt, es war nordwestlich von Chicago. Ihren ganz großen Ruhm, den ersten richtig großen Coup, sollte die Pinkerton Detective Agency im Jahr 1861 landen, also dem Jahr, in dem der Bürgerkrieg losging. Denn während er für eine Eisenbahn einem Fall nachgeht, kommt Alan Pinkerton einer Verschwörung auf die Spur, die plant, in Baltimore ein Attentat auf US-Präsident Abraham Lincoln durchzuführen. Die Pinkertons kommen diesem Komplott auf die Schliche und schaffen es, rechtzeitig den Präsidenten zu warnen, der daraufhin seine Reisepläne ändert und damit dieses Attentat abgewehrt wird. Dieses Attentat sollte in Baltimore, während Abraham Lincoln auf dem Weg zu seiner Inauguration, also zu seinem zu seiner Amtseinführung offiziell war, durchgeführt werden.
Ja, also Lincoln war schon bereits vor seiner Amtseinführung ein sehr umstrittener Präsidentschaftskandidat.
Lincoln hatte während seiner Präsidentschaftswahl sich bereits für die Abschaffung der Sklaverei in allen amerikanischen Staaten ausgesprochen und das war ein, nicht der einzige, aber ein Grund dafür, dass sich dann schließlich die 13 Staaten abgespaltet und die Konföderation gegründet haben. Also die konferierten Verstaaten der Vereinigten von Amerika. Also die, an der Person Lincoln hat es nicht allein gelegen, aber sie war definitiv der Auslöser dafür. Mhm. Jedenfalls, Lincoln wusste diese Warnung der Pinkertons sehr zu schätzen und auch den Ruf sehr. Alan Pinkerton hatte nun einen direkten Draht zum Präsidenten und Lincoln verfügte daraufhin, dass Pinkerton Detectives in den nächsten zumindest 2 Jahren zu seinem persönlichen Personenschutz abgestellt werden sollten. Das heißt, Pinkerton Detectives waren für den Schutz des Präsidenten der Vereinigten Staaten während des amerikanischen Bürgerkriegs verantwortlich. Und Alan Pinkerton selbst sollte eine Art Secret Service, einen geheimen Sonderdienst für die Vereinigten Staaten etablieren und die Strukturen dafür schaffen, die für Spionage, Gegenspionage und zum Beispiel das geheime Aufdecken konföderierter Militärpläne, Mannstärken von konföderierten Truppen in verschiedenen Gebieten und ihre Marschrouten und dergleichen zuständig sein. Er sollte Spione in die konföderierten Staaten schicken, er sollte höchstpersönlich selbst sich in konföderierte Reihe als ein Major einschleichen und Pläne ausspionieren. Und über diese 2 Jahre hinweg sollte Alan Pinkerton etwas formieren, das, als er es dann abgibt, die Funktion 1863, offiziell als der Secret Service bekannt werden sollte. Der Secret Service wiederum sollte dann später auch nach dem Bürgerkrieg unter anderem für das Entdecken und Aufdecken von Geldfälschern tätig sein, was die Pinkertons auch in der Folgezeit immer machen sollten und was 1:1 übernommen wurde von den Pinkertons. Und übrigens, in diesen 2 Jahren von 1861 bis 1863, wo der Secret Service gebildet werden sollte, in der Zeit heißt das noch der Union Intelligence Service, ist die Person, die hauptverantwortlich für die Pläne und die Organisation des Union Intelligence Service ist, Kate Warnes.
Oh, okay.
Eben jene Frau, die ja 1856 als erste Frau, als ersten weiblichen Pinkerton Detective engagiert hat. Sie sollte auch für den Personenschutz von Abraham Lincoln 1861 tätig sein und sicherstellen, dass eben das Attentat nicht erfolgreich ist. Mhm. Was zur Folge hatte, dass, also sie hat persönlich den Weg, den Abraham Lincoln genommen hat, ausbaldowert. Sie hat persönlich über ihn gewacht, was dazu geführt hat, dass sie auch angeblich offenbar die gesamte Zeit während dieser Reise mehrere Tage lang kein Auge zugemacht hat, also nicht geschlafen hat. Mhm. Was dann auch das Motto der Pinkerton Detective Agency prägen sollte, nämlich
We never sleep.
We never sleep.
Übrigens hier noch ein Fun Fact, bis 2003 unterstand der Secret Service noch dem Finanzministerium und wurde dann dem Heimatschutzministerium, neu gegründet von George W. Bush, zugeordnet.
Jetzt muss man dazu sagen, Alan Pinkerton war sich, manche Sachen muss man ein bisschen vorsichtig abwägen, denn Alan Pinkerton war sich natürlich der Macht des Wortes und der PR sehr bewusst. Er hat keine Gelegenheit gescheut, wenn er die Gelegenheit hatte, sich zusammen mit Abraham Lincoln ablichten zu lassen. Und deswegen wurde der Personenschutz und das Gleiche meistens Alan Pinkerton höchstpersönlich zugerechnet. Und er war auch ein sehr aktiver Mensch, war halt so ein Hands-on-Manager, wenn man so will, der sich also sehr aktiv in die Belange eingemischt hat. Aber was hat die Pinkerton Detective Agency eigentlich so besonders ausgezeichnet? Ich habe bereits gesagt, es gab auch andere Detekteien, die in einem nicht so guten Ruf standen. Also es war aber nicht nur der Umstand, dass sie feste Gehälter, feste Tarife festgeschrieben haben als eine der ersten Detekteien, sondern was die Pinkerton Detective Agency auch als eine der ersten Organisationen systematisch gemacht hat, war, Ermittlungsakten zu führen und anhand von Fahndungsfotos zu arbeiten. Fotografie ist 1850 noch sehr in den Kinderschuhen, auch 1860 noch nicht so weit verbreitet, nimmt aber sehr schnell Fahrt auf. Und Alan Pinkerton erkennt sehr schnell, bei Skizzen ist man immer sehr von dem Talent des Zeichners und dem Erinnerungsvermögens der Person, die gerade jemand anderen beschreibt, angewiesen. Und fragt, Frag drei Personen, wie eine verdächtige Person ausgesehen hat, und du kriegst vier verschiedene Beschreibungen oft.
Ist immer noch ein massives Problem bei Strafverfolgung, auch heutzutage. Gerade in den USA.
Mhm. Ja. Und deswegen erkennt Alan Pinkerton sehr früh, dass, also, wenn du handfeste Beweise haben willst und wenn du irgendwie 10 Leute rausschicken willst, um eine bestimmte Person zu suchen, dann hilft es wenig, nur eine mündliche Beschreibung der gesuchten Person mitzugeben, weil 10 Leute interpretieren diese mündliche Beschreibung möglicherweise auch auf 10 unterschiedliche Weisen, sondern wenn man ein Foto hat von dieser Person, dann gibt man den Ermittlern auch gefälligst ein Foto mit. Und er hat strukturierte, zentrale Akten zu jedem Ermittlungsfall. Auch das ist in der Zeit, also heute denkt man sich ja, das ist selbstverständlich, das gehört ja dazu, aber das ist in der Zeit eigentlich ein Novum. Dass du ein zentrales Archiv hast, wo du jederzeit den aktuellen Stand des Falles überprüfen kannst und gleich nachschlagen kannst, das ist eine verdächtige Person, die wird mit dem und dem Fall verbunden und das sind noch bekannte Gefährten, bekannte Associates von dieser Person. Also diese Art der systematischen Ermittlung ist etwas, das die Pinkerton Detective Agency in dem Sinne eingeführt hat, wenn man so will. Den ganz großen Wurf. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum sind die Pinkerton Detectives eigentlich für den Wilden Westen zu interessant? Wenn man die Pinkertons mit dem Wilden Westen assoziiert, dann denkt man oft an die ganz großen Verbrecherbanden oder die Eisenbahnraube. Und einer der ganz großen Würfe, der den Ruf der Pinkerton Detective Agency endgültig und zwar landesweit und auch in den eigentlich verhassten Südstaaten bekannt werden lassen sollte, das war der Fall der Reno Gang. Oh. Über die Reno Gang sollten wir auch einmal eine eigene Folge machen, denn diese ist auch eine sehr faszinierende Bande. Die Reno Gang hat ihren Namen nicht, weil sie in Nevada ansässig gewesen wären, sondern weil der Kern der Bande waren 4 Brüder, Frank, John, Sim und William Reno, die alle in oder in der Nähe eines kleinen Ortes namens Seymour in Indiana wohnten und von dort aus das Gebiet von Indiana und die umliegenden Staaten mit zahlreichen Überfällen heimsuchen sollten. Und die Reno Gang ist in erster Linie heute deswegen berüchtigt, weil am 6. Oktober 1866 sollte die Reno Gang mit 3 seiner Mitgliedern den ersten bewaffneten Eisenbahnraub in Friedenszeiten in den Vereinigten Staaten durchführen.
Okay.
Und zwar am 6. Oktober 1866 überfallen 3 maskierte Männer, John und Simeon Reno und ein Begleiter namens Frank Sparks, den Ohio- und Mississippi-Zug, als er gerade im Eisenbahndepot nahe Seymour Halt macht. Da besteigen sie den Zug. Als der Zug Fahrt aufnimmt, maskieren sie sich, gehen in den Expresswagen, wo gerade ein Geldtransport an Bord ist. Sie überwältigen den Geldboten, nehmen ihm den Transport und andere Wertsachen in dem Wagen ab, ziehen dann die Notbremse und als der Zug am Abbremsen ist, es ist bereits dunkel, springen sie vom noch fahrenden Zug ab und schlagen sich in der Dunkelheit in die Wälder und sind weg. Es gibt unterschiedliche Quellen, mit wie viel sie sich aus dem Staub machen, aber die Summe liegt irgendwo zwischen $10,000 and $12,000. Mhm. Wir haben mal wieder unser schönes Spiel. $10,000 in 1866 sind heute knapp $200,000 wert.
Okay, ja. Mhm. Ja, Inflation.
Aber jedenfalls, also $10,000 ist auch heute noch kein Pappenstiel. Damals noch umso weniger. Und die Eisenbahngesellschaft kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und beauftragt infolgedessen Alan Pinkerton, beziehungsweise die Pinkerton National Detective Agency, die Zugdiebe ausfindig und dingfest zu machen. Es sollte nicht der erste Zugüberfall bleiben. Natürlich macht dieser Fall Schlagzeilen und nicht nur die Reno-Gang, sondern andere Verbrecher sollten dann in den folgenden Jahren auch dazu übergehen, diese doch sehr lukrativen Geldtransporte an Zügen zu überfallen. Aber nichtsdestoweniger, Alan Pinkerton macht sich 1866 ans Werk, der Reno-Gang das Handwerk zu legen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, eine Sache, die die Pinkerton Detective Agency auch ausgezeichnet hat. Sie haben sehr stark auf verdeckte Ermittler gesetzt, also auf Undercover-Agenten, die unter Vorgabe von falschen Namen und falschen Geschäftstätigkeiten ermittelt haben, um rauszufinden, ja, wer ist eigentlich alles Mitglied in einer Gang? Wie sehen die Leute eigentlich aus? Wo treiben sie sich für gewöhnlich rum? Und im Falle der Reno Gang wird Alan Pinkerton noch im Oktober 1866 aktiv und setzt einen Agenten direkt in Seymour, Indiana ein, um sich dort niederzulassen und die Reno Gang zu identifizieren. Der Agent heißt Dick Winscott. Und er eröffnete einen Saloon in Seymour. Mit dem Gedanken, ja, sobald ein neues Wasserloch, um sich die Kehle zu befeuchten, in diesem Ort, also Seymour, Indiana, eine örtliche Zeitung hat zu der Zeit wirklich in einem Editorial gewarnt, dass sich Reisende von Seymour fernhalten sollten, weil das wirklich ein Hort des Verbrechens wäre. Hier sind sehr viele ehemalige konföderierte Soldaten und andere Outlaws nach dem Bürgerkrieg untergekommen und haben die Gegend terrorisiert, und die Reno Gang war nur eine der schlimmsten Ausprägungen davon. Ja, jedenfalls, Dick Winscott eröffnet also als Undercover Pinkerton-Agent in Reno einen Saloon, in dem sich dann auch irgendwann die Reno-Brüder einfinden. Er freundet sich mit ihnen an und er nutzt die Gelegenheit, ihr Vertrauen zu gewinnen und von jedem einzelnen von ihnen Fotos zu machen.
Oh, okay.
Mit diesen Fotos ausgestattet, ist Alan Pinkerton in der Lage, weitere Agenten auszusetzen. Plus Dick Winscott kriegt in dem Saloon so ein bisschen was über die Pläne und über die üblichen Wege der Reno-Gang mit. Sodass also bis zum Jahr 1861 nahezu jedes einzelne Mitglied der Reno-Gang verhaftet werden kann durch die Pinkertons. Wie gesagt, Alan Pinkerton ist sich dann nicht zu schade, die Wahrheit auch noch ein bisschen mehr zu seinem Gunsten abzufälschen. Es wird zum Beispiel immer gerne erzählt, dass John Reno, also einer der Reno-Brüder, von den Pinkertons verhaftet wurde, indem sie ihm im Sommer 1867 am Eisenbahndepot in Seymour, Indiana auflauerten. 6 Pinkerton-Agenten undercover. Und als gerade ein Zug langsam vorbeifuhr und sich John Reno an dem Depot aufhielt, sprangen die 6 Pinkerton-Agenten plötzlich aus ihren Positionen, ergriffen den Mann und zerrten ihn an Bord des vorbeifahrenden Zuges,
okay,
um ihn aus der Stadt und damit auch den Zugriff von seinen Brüdern zu entziehen und in einen anderen Bundesstaat zu verschleppen, um ihn da zu verhaften. Die Wahrheit ist viel nüchterner. Er wurde tatsächlich von Milizen und Sheriffs, sowohl von Missouri als auch Indiana, in einem Hotelzimmer in Indianapolis aufgespürt und verhaftet. Es ist trotzdem ein Kern der Wahrheit drin, denn einer der Reno-Brüder, Frank Reno, versucht sich bis nach Kanada abzusetzen und wird von Pinkerton-Agenten bis nach Kanada verfolgt. Und die Pinkerton-Agents waren sich tatsächlich nicht zu schade. Wir hatten sie auch in anderen Folgen, zum Beispiel in der Folge mit den Hatfields und McCoys, dass ja in einem Föderalstaat oft das Problem ist, dass jemand, der in einem Staat des Verbrechens beschuldigt wird, wird möglicherweise von einem anderen Staat nicht ausgeliefert und dort nicht gesucht. Die Pinkerton-Detektive waren sich nicht zu schade, in diesem anderen Staat das Gesetz zu brechen und ihr Ziel zu entführen und in den Staat zurückzuschleppen, in dem sie steckbrieflich gesucht wurden.
Okay. Ja, kann man machen.
Aber auf jeden Fall, also im Laufe der nächsten 2 Jahre wird also diese Reno-Gang komplett aufgerieben, nicht zuletzt durch den Einsatz von Pinkerton-Agenten. Was natürlich endgültig den Ruf der Pinkerton Detective Agency, die Leute, die niemals schlafen, die Leute, die niemand kennt, die undercover agieren, aber trotzdem immer ihren Mann finden, damit werden die Pinkerton Detektive berüchtigt. Es ist nicht alles glorreicher Erfolg. Wo Pinkertons oft auch gerne Hand in Hand genannt werden, ist mit den James-Brüdern. Jesse und Frank James, beziehungsweise der James-Younger-Gang. Auch das war eine Bande, über die sollten wir unbedingt auch mal reden, die auch nicht nur, aber vor allem auch für ihre wagemutigen Zugüberfälle berüchtigt wurden und auch bekannt dafür waren, also vor allem Jesse und Frank James sollten oft den Ruf genießen, so ein bisschen ein Robin Hood-Charakter zu sein und die korrupten Banken auszurauben und das Geld den verarmten Farmern zukommen zu lassen. Sie haben sich zwar in erster Linie selber bereichert, aber irgendwo ist auch da ein Kern Wahrheit drin. Und die Pinkerton Detectives wurden von der Eisenbahn gezielt damit beauftragt, die James Younger Gang auszuheben. Jetzt ist es so, dass Jesse James sich zu dem Zeitpunkt, wir sind bereits in den 1870er Jahren, es gibt sehr viele Zeitungsberichte über die ganz tollen Taten, die Reno-Gang und dergleichen. Und es spricht sich also auch rum, dass auf welche Methoden auch immer die Pinkerton-Agents in erster Linie darauf zielen, Leute zu fotografieren und irgendwie an Fotos von ihren Zielen zu kommen. Deswegen sollte Jesse James sehr bekannt dafür sein, es zu meiden und zu vermeiden, jemals fotografiert zu werden. Er galt quasi deswegen auch als der Mann ohne Gesicht, weil die Behörden nicht genau wussten, wie er aussieht. Heute, wenn man irgendwie so guckt, nach dem Namen Jesse James, findet man vor allem meistens ein Bild von ihm so im Seitprofil aufgenommen. Das ist aber auch erst spät bekannt geworden, dass das Jesse James war. Aber sobald bekannt war, dass das Jesse James war, war dieses Bild überall auf den Fahndungsplakaten zu finden. Die Pinkertons sollten allerdings bei ihrer Hatz auf die James Younger Gang nicht erfolgreich sein. 1872 wird bereits ein Pinkerton-Agent ermordet, der sich auf die Fährte der Younger Gang gesetzt hat. 1872, als zwei weitere Pinkerton-Detektive, die sich als Rinderzüchter ausgeben, die Rinder zukaufen möchten und versuchen, einen Unterschlupf von zwei Younger-Brüdern, John und Jim Younger, auszuheben. Werden von den Younger-Brüdern als solche entlarvt und es kommt zu einer Schießerei, der die beiden Pinkerton-Agenten und einer der Younger-Brüder zu Opfer fallen, der andere kann entkommen. Also auch hier nur ein Teilerfolg, wenn überhaupt, für die Pinkerton-Detektive und das unter großen Verlusten. Und der vorläufige Tiefpunkt der Pinkertons in dieser ganzen Affäre ist erreicht am 25. Januar 1875, als sie vermuten oder hören, dass sich möglicherweise Frank und Jesse James in einer Hütte aufhalten könnten, die der Mutter und dem Stiefvater der beiden Brüder gehören, schleichen sich die Detektive in der Nacht zu dieser Hütte und werfen gleich mal eine Brandbombe rein, okay, in der Hoffnung, die James-Brüder zu erwischen.
Ist ein bisschen extrem, aber jetzt nicht ungewöhnlich, wenn wir die Hatfields-McCoy-Folge berücksichtigen.
Ja, vor allem, weil Frank und Jesse James berüchtigt dafür waren, also hervorragende Schützen zu sein und nicht zu zögern, um zur Waffe zu greifen. Und es sind bereits mindestens drei Pinkerton-Detektive, womöglich sogar mehr, bei der Jagd ums Leben gekommen. Mhm. Tatsächlich ist es auch so, dass so viele Misserfolge waren, dass die Eisenbahngesellschaft irgendwann den Pinkerton-Detektei den Auftrag entzogen hat, weil es offensichtlich zu nichts geführt hat. Alan Pinkerton konnte es aber nicht auf sich sitzen lassen und hat höchstpersönlich verfügt, dass die Pinkerton Detective Agency auf eigene Kosten weiter nach den James-Brüdern jagt, bis zu dieser Nacht. Denn sie schmeißen eine Brandbombe in die Hütte, Jesse und Frank James sind aber nicht da. Stattdessen kommt ihr gerade mal 8-jähriger Bruder bei diesem Brandanschlag ums Leben und die Mutter von Frank und Jesse James, Zerelda, verliert ihren rechten Arm bei dem Anschlag. Überflüssig zu erwähnen, das kommt bei der Bevölkerung, vor allem bei der Landbevölkerung von Missouri, nicht gut an. Die James-Brüder kriegen noch mehr Sympathien und noch mehr den Ruf, eigentlich sowas wie die Robin Hoods ihrer Zeit zu sein. Und der Ruf der Pinkerton-Detektei leidet massiv. Nicht nur wegen der Geheimniskrämerei, sondern jetzt auch noch wegen der Methoden. An dieser Stelle ist es vielleicht zu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt Alan Pinkerton höchstpersönlich nur noch eingeschränkt tätig sein konnte in der Pinkerton Detective Agency. Denn so ums Jahr 1869 rum hatte er einen Schlaganfall und seine Söhne übernahmen mehr und mehr die Kontrolle über die Pläne in der Pinkerton Detective Agency. Nichtsdestoweniger sollte trotzdem auch in den Folgejahren und Jahrzehnten immer wieder diese geheimen Ermittler der Pinkerton Detective Agency einen guten Ruf für ihre Ermittlungsarbeit haben. Zum Beispiel in den 1890er Jahren schleust sich ein Pinkerton-Agent mit namens Charles Angelo Siringo, Sohn irischer und italienischer Einwanderer, ein Mann, der auch eine eigene Folge verdient hat übrigens, also der Cowboy-Detective, so sollte er bekannt werden später. Ehemaliger Trailrider und Rinderzüchter, der dann später Pinkerton-Detektiv wurde. Und der schleuste sich unter falschen Namen in die sogenannte Hole-in-the-Wall-Gang ein. Auch bekannt als Butch Cassidy's Wild Bunch. Er sollte höchstpersönlich für die Verhaftung mehrerer Mitglieder von Butch Cassidy's Bande verantwortlich sein, sollte mehrere ihrer Taten vereiteln und sollte maßgeblich dazu beitragen, dass Butch und Sundance irgendwann Hals über Kopf aus den Vereinigten Staaten fliehen und nach Südamerika absetzen, um dort vor dem Zugriff der Pinkerton-Detektiven sicher zu sein. Also Mexiko war ihnen nicht weit genug, sie sind bis runter nach Bolivien geflüchtet und selbst dort sollten sie noch Angst vor den Pinkertons gehabt haben, angeblich. Allerdings auch hier wieder eine eher traurigere Sache und wir haben es am Anfang bereits erwähnt. 1877 sollte die Pinkerton Detective Agency, die ja auch zum Schutz von Fabriken oder den Interessen von Unternehmern eingesetzt werden, einen wenig ruhmreichen Ruf haben. Nämlich 1877 ist das Jahr des großen Eisenbahnstreiks, wo nahezu durch das ganze Land hinweg aufgrund von diversen Lohnkürzungen und den immer schlechteren Zuständen unter Eisenbahnarbeitern zahlreiche Eisenwerke, auch Eisenbahnarbeiter, die Arbeit niederlegen und zu streiken. Und die Pinkerton Detective Agency wird explizit angeheuert, Streikbrecher zu rekrutieren und diese unter bewaffnetem Schutz zu der Arbeit zu geleiten, um eben diese Streiks zu unterbinden und zu untergraben. Sie werden auch dafür beauftragt, Gewerkschaften auszuspionieren und als verdeckte Ermittler zu unterwandern. Es wird ihnen oft nachgesagt, zum Beispiel in einem Fall mit den sogenannten Molly Maguires, eine Gewerkschaft unter Stahlwerklern, die irischer Abstammung waren, also sehr irischen Anspruch. Die Molly Maguires werden oft als die Keimzelle des irischen Mobs betrachtet, der irischen Mafia. Es ist allerdings nicht so hundertprozentig gesichert, inwiefern das tatsächlich stimmt und inwiefern das quasi negativ PR war, die unter anderem auch durch die Ermittlungen der Pinkerton Agency ergeben worden sind, denn die wurden durchaus auch damit beauftragt, Leuten schmutzige Dinge in die Schuhe zu schieben, um ihnen Verbrechen zuweisen zu können.
Ja.
Das hat die Pinkerton Detective Agency zwar immer abgestritten, aber gerade in diesem Umfeld mit den Molly Maguires wirkt es oft so, als wäre da durchaus was dran gewesen. Also
da muss man auch in dem Kontext erwähnen, den Homestead Strike, bei dem mehrere hundert Pinkerton-Agenten in Booten auf Flüssen geschickt wurden, um Streikbrecher zu attackieren. In einer Stahlmühle von Dave Carnegie, einem der großen Stahlmogule der USA. Man kennt vielleicht die Carnegie Hall in New York noch. Aber selbst da waren sie auch schon als Streikbrecher dann mit drin.
Nee, was heißt schon, der Homestead Strike war 1892, der war also etwas später als der Eisenbahnstreik. Ja. Und das war bereits nach Alan Pinkertons Tod. Also viele heben immer gerne heraus, dass es doch eine große Ironie ist, dass Alan Pinkerton als junger Mann Chartist war, die sich an Streiks und an den Rechten der Arbeiter aufgerieben haben und deswegen auswandern musste, weil er da Repressalien fürchten musste. Und jetzt mit seiner Pinkerton Detective Agency, die zum Höhepunkt ihrer Zeit 2000 Mann beschäftigt hat, die quasi als eine Art Privatarmee auch fungieren konnten, teilweise auch fungiert haben im Fall der Streikbrecher, dass die 1877 mit dem Eisenbahnstreik oder 1892 mit dem Homestead Strike bewaffnet Streikcamps überfallen haben und auseinandergetrieben haben.
Ja.
Der Homestead Strike ist übrigens auch die Konsequenz darauf, dass 1893 der Anti-Pinkerton Act vom US-Kongress verabschiedet wurde, der explizit es Regierungsbehörden verboten hat, die Pinkerton Agency künftig noch zu beschäftigen.
Ja.
Weil das für die Regierung ein ziemliches Desaster war. Es musste am Ende dann auch, wir hatten das schon mal mit dem Johnson County War lustigerweise, die Pinkerton-Agenten sind auf Booten übergesetzt und haben die Streikenden überfallen. Es hat einen Schusswechsel gegeben und am Ende musste die Nationalgarde kommen und die Pinkertons befreien.
Ja.
Also ziemliches Desaster wieder für die Pinkerton Detective Agency. Alan Pinkerton hat dieses Desaster nicht mehr persönlich erlebt. Er ist am 1. Juli 1884 verstorben.
Übrigens ein kleiner Einwurf. Zum Homestead Strike gibt es auch eine sehr gute Folge von Geschichten aus der Geschichte, Folge 438.
Gerne anhören, wenn ihr da mehr dazu erfahren möchtet. Alan Pinkerton selber ist in Chicago am 1. Juli 1884 bereits verstorben. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Geschichten dazu. Die einen sagen, es war ein weiterer Schlaganfall. Andere sagen, er hatte ein Jahr vorher Malaria und ist infolge dieser Erkrankung gestorben, als er in den südlichen Vereinigten Staaten unterwegs war. Aber die am häufigsten verbreitete Geschichte, und das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, und da können wir mal wieder froh sein, wie weit wir heute mit der Medizin sind, ist, er ist angeblich im Alter von 64 Jahren auf dem Bürgersteig ausgerutscht, gestürzt und hat sich dabei auf die Zunge gebissen.
Oh, okay.
Die blutende Wunde an der Zunge hat sich entzündet und er ist infolge daran in den nächsten Wochen an Wundbrand verstorben, weil er sich auf die Zunge gebissen hat bei einem Sturz.
Boah, das ist schon traurig.
Mhm. Ich bin so froh, dass wir in einer Zeit mit Antibiotika leben. In jedem Fall. Zum Zeitpunkt seines Todes hat er übrigens an einem System gearbeitet, um aus sämtlichen Teilfilialen der Pinkerton Agency ein Zentralarchiv anzulegen, das quasi eine zentrale Aktensammlung von Aufzeichnungen und Berichten von strafrechtlichen Identifikationsakten anzulegen. Also ein Zentralarchiv sämtlicher Straftaten und Strafverdächtiger, die in den Vereinigten Staaten bekannt sind. Das ist insofern interessant, weil das sollte ein sehr früher Vorläufer sein. Auf Basis dieser Arbeit sollte dann Jahrzehnte später irgendwann das FBI gegründet werden.
Mhm, ja.
Also auch da hat Alan Pinkerton zwar posthum, aber sehr maßgeblichen Anteil daran gehabt. Die Pinkerton Detective Agency gibt es übrigens heute noch.
Mhm.
Sie ist inzwischen über 150 Jahre alt. Sie wurde im Jahr 1999 übernommen vom schwedischen Sicherheitskonzern Securitas AB, aber bietet weiterhin unter dem Namen Pinkerton Dienstleistungen an, die so gerne unter dem Begriff Corporate Risk Management gesammelt werden. Also, naja, sie haben sich bereits im frühen 20. Jahrhundert in erster Linie an unternehmerische Dienstleistungen angeboten und nicht mehr so an Strafverfolgung in dem Sinne. Mhm. Und machen sozusagen immer noch Sicherheitsdienst für große Unternehmen und Konzerne.
Ja. Wurden übrigens jüngst auch noch angeheuert von Wizard of the Coast, das ist eine ganz spannende Geschichte, um einen Leak zu verfolgen für Magic-Karten. Es gab einen YouTuber, der wohl irgendwie an eine neue Magic-Karten-Edition rangekommen ist und das auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat und die ganzen Karten und so weiter und so fort. Und Wizard of the Coast hat Pinkerton angeheuert, um den Typen auf den Leib zu rücken, was wohl auch in der öffentlichen Wahrnehmung echt nicht gut angekommen ist, denn Pinkerton hat auch da schon sehr viel mit Drohung und so weiter gearbeitet, um zu verhindern, dass der weitere Leaks macht über diese Magic-Karten.
Also den großartigen Ruf, den die Pinkerton Detective Agency bis in die 1870er Jahre genossen hat, also 1870, wenn man da Zeitungen liest, ich habe jetzt tatsächlich in dieser Folge keine einzige Zeitung zitiert, fällt mir gerade so auf, aber wenn man so Zeitungen liest, wenn man so Zeitungen liest bis 1870, sind Pinkertons quasi diese mythologischen, diese mystischen Gestalten fast schon. Du weißt nie, wo sie sind, du weißt nie, wer ein Pinkerton ist, aber sie könnten immer und überall sein und sie kriegen ihren Mann. Wenn Alan Pinkerton einen seiner Agenten auf jemanden ansetzt, dann kriegen die den auch. Der Ruf hat dann, nachdem Alan Pinkerton seinen ersten Schlaganfall hatte und seine Söhne den Laden übernehmen mussten, dann ein bisschen gelitten. Es waren dann in erster Linie die Söhne auch, die sich dann auf diese Streikbrecher und auf diese großen Unternehmen eher konzentriert haben. Und infolgedessen sollte der Ruf der Pinkerton Detective Agency eher berüchtigt werden. Sie galten und gelten immer noch als sehr effizient, als hocheffizient und sie setzen immer noch sehr stark auf verdeckte Ermittler. Aber die Methoden sind halt nachdrücklich, sagen wir es mal so. Und gerade ihre Rolle beim Union Busting, beim Streikbrechen und bei dem Unterwandern von Gewerkschaften, also die Arbeit der Pinkertons in den 1870er, 1880er, 1890er und auch im Jahren und auch im 20. Jahrhundert hat maßgeblich dazu beigetragen, dass auch heute noch Gewerkschaften unglaublich Schwierigkeiten haben, sich in den Vereinigten Staaten zu bilden und dass Gewerkschaften mit so Vorbehalten begegnet werden. Und die Pinkertons haben halt in erster Linie dazu beigetragen, weil sie halt als verdeckte Ermittler Gewerkschaftsführer identifiziert und ausgeschaltet haben, entweder weil ihnen kriminelle Machenschaften nachgewiesen wurden oder weil sie halt eben auch sehr mit Drohung, Einschüchterung und anderen Methoden gearbeitet haben. Dieser Charles Siringo sollte übrigens auch später eine Biografie schreiben, die alles andere als positiv über die Pinkertons berichtet, was die Pinkerton Agency versucht hat, mit rechtlichen Mitteln zu unterbinden. Also
ja,
kriegt man dann auch.
Aber ja. Ja, also sehr, sehr prägend für den shady Ruf von Privatdetektiven, den selbige in den USA heute noch haben. Mhm. Ne, weil der Privatdetektiv ist so der shady Typ, den du anheuerst, um wenn du unbedingt Beweise haben möchtest, ob es welche gibt oder nicht. Ne, und der dich dann auch in seinem kleinen Auto verfolgt und ja. Also ja, kein guter Ruf.
Aber wie gesagt, also in der Zeit oder auch bis ins 20. Jahrhundert rein, sollte das nicht unbedingt der Fall sein. Eher im Gegenteil. Also selbst Arthur Conan Doyle hat zweimal über die Pinkertons in seinen Sherlock-Holmes-Werken geschrieben. Mhm. Ganz speziell in dem Roman Das Tal der Angst, der sich lustigerweise mit dem Molly Maguires auch beschäftigt, spielt ein Pinkerton-Agent, ein Pinkerton-Detektiv eine maßgebliche Rolle und Sherlock Holmes erkennt diesen Pinkerton so quasi als ihm ebenbürtig an. Mhm. Was bei der berüchtigten Arroganz, die Sherlock Holmes oft nachgesagt wird, also nicht gering zu schätzen ist. Ich meine, das Tal der Angst lässt auch die Iren grundsätzlich schlecht aussehen, was auch auf der Haltung der Briten in der Zeit und Arthur Conan Doyle im Speziellen zurückzuführen ist. Ja. Aber ja, Tal der Angst übrigens ist, The Valley of Fear, genau, ist von 1914. Also muss man dann auch bedenken, die Pinkerton-Detektive waren in dieser Zeit weit über die Landesgrenzen der Vereinigten Staaten bis nach Europa bekannt. Ja. Angeblich hat Arthur Conan Doyle bei einer Atlantikkreuzfahrt noch Gelegenheit gehabt, Alan Pinkerton höchstpersönlich zu kennenzulernen und war wohl von ihm schwer beeindruckt und hat dann Erzählungen von Alan Pinkerton in seine Werke einfließen lassen, was Alan Pinkerton wiederum nicht gefallen hat und er rechtlich versucht hat, diese Publikationen zumindest in den USA deren Verbreitung zu unterbinden. Also ja.
Ja.
Alan Pinkerton hatte seine PR sehr gut im Griff. Das war dann wahrscheinlich bei den Söhnen nicht mehr so ganz der Fall.
Um übrigens hier nochmal einen kurzen Exkurs zu wagen. Diese Methoden von Alan Pinkerton, diese Observierung, Beobachtung und so weiter und so fort, sind für die damalige Zeit schon relativ revolutionär.
Ja.
In Europa war der Erste, der wirklich auf Beobachten, Tatort analysieren und so weiter Wert gelegt hat, Ernst Gennert in Berlin in den 1920ern. Mhm. Und Ernst Gennert hat die Polizeiarbeit der Moderne maßgeblich beeinflusst. Und einer der Vorläufer dieser Art zu arbeiten sind tatsächlich die Pinkertons.
Ja, und die Pinkertons haben generell auch in den Vereinigten Staaten die Polizeiarbeit sehr beeinflusst. Und ja, ich habe es ja bereits eingangs erwähnt, anfangs, als die Pinkerton Detective Agency gegründet wurde, gab es fast sowas wie eine ordentliche Polizeibehörde mit einem zentralen Archiv, in dem Straftaten gesammelt werden und dergleichen, Identifikationsmarker und Identifikationsakten angelegt werden und so weiter. Das gab es in der Zeit nicht. Das heißt also, Alan Pinkerton und die Pinkerton Detective Agency hat maßgeblich auch zur Formierung des Polizeiwesens und des Ermittlungswesens in den Vereinigten Staaten beigetragen. Im Guten, man kann auch teilweise auch sagen, im Schlechten. Aber sehr viel von dem, was wir heute als moderne Polizeiarbeit kennen, ist maßgeblich von den Pinkertons begründet worden. Und das ist sehr stark an der Frontier und im Wilden Westen zum Einsatz gekommen.
Ja, definitiv. Ja, super spannend. Übrigens Referenzen, wo wir so langsam zum Ende kommen. Lucky Luke Band 88. Lucky Luke gegen die Pinkertons. Also auch ein Lucky Luke Comic beschäftigt sich genau damit, auch mit dem Ruf der Pinkertons, den sie später so haben, ne, so als shady und verdeckt und wo gerade wirklich einer ist. Und Lucky Luke als Gegenperson, der rechtschaffende Cowboy. Auch der greift dieses Prinzip der Pinkertons als ja, wir kriegen den Mann auf jeden Fall, egal was es bedeutet und egal was wir dafür tun müssen, wieder auf.
Pinkertons tauchen generell es ist dann auch interessant, also auch die Art und Weise, wie die Pinkertons rückwirkend bewertet werden. In frühen Western tauchen Pinkertons eigentlich nicht so wirklich auf. Und wenn, dann ist es vielleicht so der Kerl im schwarzen Anzug und mit der Melone, der dann irgendwann so kurz mal so die Andeutung fallen lässt, haha, ich bin eigentlich ein Detektiv. Später tauchen sie dann doch immer mehr auf und nicht unbedingt eben in der positiven bewerteten Rolle. In der BBC-Serie Ripper Street kommen Pinkertons sehr prominent zum Tragen. Wer Red Dead Redemption 1 und 2 gespielt hat, der hat auch schon was über die Pinkertons mitbekommen. Kann sich wahrscheinlich jetzt auch daher denken, warum die in Red Dead Redemption so fungieren und dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Übrigens, Fun Fact, Securitas, der Mutterkonzern, zu denen die Pinkertons gehören, hat 2019 versucht, Take-Two Interactive und Rockstar Games zu verklagen wegen der Benutzung des Namens Pinkerton in Red Dead Redemption 2. Weil sie sehr darauf bedacht sind auf den Namen und quasi die Erwähnung des Namens Pinkertons und die Verwendung des Logos markenrechtlich geschützt ist, unter Lizenz stehen. Also sie wollten quasi die Verwendung unter Geldzahlung haben. Rockstar hat dagegen, oder Take-Two hat dagegen geklagt und hat eben gesagt, die Pinkertons sind ein dermaßen prägender und bedeutsamer Teil der amerikanischen Geschichte, ganz speziell eben dieser Wildwest-Ära, dass das quasi unter das Zitierrecht fällt und quasi erwähnt werden muss, um ein authentisches Flair rüberbringen zu können.
Ja.
Es kam nie zur Verhandlung, also beide Seiten haben ihre Klagen irgendwie zurückgezogen, wahrscheinlich haben sie sich außergerichtlich geeinigt, aber ich dachte mal, ist trotzdem an dieser Stelle wert, es zu erwähnen.
Ja. Cool. Spannend.
Ja, fassen wir zusammen. Kommen wir zum Schluss.
Ja, kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben euch auch den ein oder anderen Hinweis gegeben, worüber wir noch sprechen könnten. Diverse Personen, den US-Dollar, Währung an sich. Wenn ihr Bock auf diese Themen habt oder generell Feedback für unseren Podcast, wenn ihr Wünsche habt, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, whatever, schreibt uns eine E-Mail an westernunchained@gmail.com. Wenn ihr es einfach nur grundsätzlich gut fandet oder grundsätzlich gut findet, was wir machen, Podcasten kostet Geld. Wir freuen uns über jede Spende auf ko-fi.com. Und ja, ansonsten hoffen wir, hat jetzt Spaß. Sibi, in 2 Wochen geht's weiter. Was ist denn unser nächstes Thema?
Das nächste Mal, wir haben jetzt schon länger nicht mehr über Frauen geredet im Wilden Westen und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir über in meinen Augen wahrscheinlich eine der faszinierendsten Frauengestalten des Wilden Westens reden. Der Name mag dem einen oder anderen bereits untergekommen sein. Sie wurde bezeichnet als der weibliche Jesse James oder als die Königin der Banditen, die Outlaw Queen of Oklahoma. Die Rede ist von Myra Mabel Shelley oder besser bekannt unter dem Namen, unter dem sie auch steckbrieflich gesucht wurde,
Belle Starr. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag, wann immer ihr das hört. Und immer dran denken, we never sleep.
We never sleep. Adios amigos und amigas, muchachos und muchachas. Bleibt fest im Sattel und ciao.
Ciao.